Das erste Kapitel. Alle sprachliche Verständigung zwischen Mensch und Mensch braucht auf dieser Erde eine Übereinkunft, eine Konvention. Wie die Worte der Sprache verstanden werden sollen, und in jeglicher Sprache kann man verschiedenen Sonderkonventionen begegnen, die wieder nur in gesonderten Kreisen der diese Sprache sprechenden Gültigkeit besitzen. Wo aber, wie in meinem geistigen Lehrwerke von Unbeschreiblichem zu künden war, musste jede Sprachkonvention versagen. Was die wenigen mir gebrüderten und arthaft gleichen Geistesmenschen auf dieser Erde unter sich seit Jahrtausenden als ihre und damit nun auch mich bestimmende Konvention aufgerichtet haben, ist keiner Erdensprache unterstellt, sondern auf eine unveränderliche Empfindungswertung des geistig gegenwärtigen, wirklichen gegründet. Diese Konvention ist Geheimnis für die außerhalb Stehenden und wird über alle Erdenzeit hin Geheimnis bleiben, denn sie ist nicht mitteilbar und somit durch sich selbst geschützt. Ihre Inhalte können nur vom Menschen aufgenommen und verstanden werden, in denen der Geistesmensch der Ewigkeit die Bewusstseinseinung mit dem Irdischen vollzogen hat, den Leuchtenden im Urlicht. Da ich aber in meiner Muttersprache Verständigung zu schaffen hatte, musste ich alles, was mir durch die Artung meiner geistigen Wesenheit zu eigen ist, in eben diese irdische Muttersprache übersetzen. Das bedingte notgedrungen, dass ich ihre Worte oft genug in einem alltagsfernen Sinne gebrauchen musste, um durch solche neue Sinngebung dem von mir mitzuteilenden sprachlich einigermaßen nahe zu kommen. Ich musste gleichsam eine Konvention mit mir unbekannten Partnern, den Lesern meiner geistigen Lehrschriften, eingehen. Alle ursprüngliche echte geistige Offenbarung ist aber zu ihrer Zeit auf solche Weise erfolgt, sei es in gesprochener oder aber geschriebener Sprache. Dennoch war jeder, der sich der Offenbarung des Ewigen darbot, dabei jedes Mal nur dankbar für jedes Wort, das Zeit und zeitlich bedingtes Verstehen ihm bereits brauchbar entgegenhielten, wenn er die jeweils gängigen Sprachworte abfragte, ob sie ihm Diener seiner Verkündung werden könnten, obwohl auch die als brauchbar vorgefundenen Worte dann von dem Erneuerer, der sie seiner Sprache einbezog, mit neuer Bedeutung erfüllt wurden. Nicht anders musste auch ich verfahren. Im ewigen Geiste besteht eine erdenmenschlich ganz unvorstellbare Mannigfaltigkeit, zu der die empirisch und verstandesmäßig erkannte Vielheit irdischer und materiell kosmischer Art nur einen sehr vagen Vergleich bilden kann. Nur im Zustand des All-Ein-Seins ist es möglich, die im substanziellen Geistigen gegebene Mannigfaltigkeit ohne Irrtum zu erkennen. In solcher Erkenntnis allein ist das Geheimnis enthüllt zu gewahren. Warum Unendlichfältigkeit, die ewige geistige Seinsform absoluter Einheit ist. Um aber diesen unbeschreiblichen Zustand während des irdischen Lebens kontinuierlich aufrecht erhalten zu können, müssen Menschen meiner Wesensart, also auch ich, in einer steten geistigen Klausur leben, wenn diese Sonderung auch keine außenweltliche Einsiedelei verlangt. Die mir Gleichgearteten leben allerdings zur Zeit dieser Niederschrift nur noch in solcher außenweltlichen Abschließung, aber das hebt auch bei ihnen die strikte Notwendigkeit der gleichzeitigen geistigen Klausur keineswegs auf. Dieser geistig bestimmten Klausur kann das weltfernste Einsiedlerleben keine Förderung und das Leben mitten im Lärm der Außenwelt keine Störung schaffen. Wo uns Leuchtenden im Urlicht äußere Einsamkeit unumgänglich nötig ist, dort ist solche Notwendigkeit zwar durch triftige Gründe, aber niemals durch Forderungen unserer geistigen Klausur bestimmt, die auf der Fähigkeit beruht, allen uns nahenden Gedanken und Vorstellungskomplexen, die unser Bewusstsein von dem uns eigenen geistigen Leben ablenken könnten, wo immer das drohen mag, auf geistige Weise den Zutritt zu sperren. Wenn ich jetzt von meinen geistig bestehenden Relationen Kunde geben soll, so ist an erster Stelle von den unzählbaren Beziehungen zu den unendlichfältigen Selbstdarstellungen des ewigen Geistes zu sprechen, die nur im All-Ein-Sein auf geistige Weise wahrgenommen werden können, in strengster Isolierung der Seele, innerhalb unerbittlich distanzierender Abschließung von den Vorstellungswelten irdischer Gehirne. Die Art dieser höchsten geistigen Relationen für das irdische Verständnis zu charakterisieren, ist fast unmöglich, da keinerlei Beziehungen zwischen Erdemenschen bestehen, an die man hier zum Vergleich erinnern dürfte. Nur durch den wohl sehr befremdlichen Hinweis auf das Gebiet der Chemie und die dort zu findenden Affinitäten zwischen den einzelnen Grundstoffen und dem, was aus ihnen hervorgeht, lässt sich zur Not wohl ein gewisses Ahnen der hier bestehenden geistigen Zusammenhänge erwecken. Aber auch da handelt es sich nur um ein aus weiter Ferne gesehenes Bild der Sonderart geistig substanzieller Relationen, die ja Verbindungen darstellen zwischen jeweils distinkt ihrer selbst und ihrer Stellen im geistigen Kosmos bewussten Emanationen des ewigen Urwortes, in dem diese allein sich gegenseitig erkennen. Die Vorstellungen von Göttern und Heiligen zeigen noch Spuren einer uralten erdenmenschlichen Einsicht in Ewiges, die hier nicht übersehen werden dürfen. Und noch bedeutsamer ist das Mysterium der Engel in allen ihren Stufen als das höchste Symbol der unendlichfältigen Selbstdarstellungen des ewigen göttlichen Geistes, das trotz allem frommen Glauben an himmlische Engelchöre in diesen Tagen der Erdenmenschheit hoch entrückt und irdische Erkenntnis kaum noch erreichbar ist. Verstandesmäßig erklären lässt sich da nichts. Wer sich aber einzuleben trachtet in diese nur seinem Empfinden erreichbaren geistigen Regionen, der wird sein Weltbild eines Tages in einer ihm heute noch unmöglich erscheinenden Weise plastisch vertieft gewahren. Mir aber ist in meiner ewigen Wesensart dieses Leben im Bewusstsein aller gottesgeistlichen Selbstdarstellung aus ewiger Erfahrung artgemäß, so wie es dem nur irdischen artgemäß ist, seinen eigenen Körper und die Dinge seiner Umwelt, insbesondere seinesgleichen in ihrem Bereich, einfühlend zu erleben. Das wesentliche Unterscheidungsmoment bei solchem Vergleich ergibt sich jedoch daraus, dass der Irdische das Leben seiner Außenwelt, zu der ja schon sein ihm zeitweilig eigener Leib gehört, nur miterlebt, während mein geistiges Leben im Ewigen uneingeschränktes Innesein ist. Was das zu bedeuten hat, vermag nur der im Irdischen verkörperte Leuchtende des Urlichtes zu beurteilen, indem beide Bewusstseinsformen vereinigt sind. Jedes individuelle Leben ewigen Lebens ist an seiner Stelle in seiner sich in ihm darstellenden Eigenart vollkommen und im völligen Bewusstsein aller in allen unendlichfältigen Selbstdarstellungen ewigen substanziellen Geistes bestehenden Vollkommenheit. So sagte einer wahrhaftig Großes, als er den Satz aufstellte, dass der Geist alles erforsche, selbst die Tiefen der Gottheit. Nun sind aber auch jene Relationen hier aufzuzeigen, in denen ich zu meinen im Urlichte leuchtenden und mir geistig in unirdischer Liebe vereinten geistgeborenen Brüdern stehe, deren einer mir geistiger Meister während meiner geistigen Unterweisung war, bevor ich ihm und allen anderen wissend zum geistig geeinten Bruder werden konnte. Diese mir gleichzeitig erdnächsten geistigen Beziehungen umfassen jedoch nicht nur die so wenigen der Leuchtenden des Urlichtes, die noch, wie ich selbst, im zeitlichen sichtbaren Körper leben, sondern auch alle zu anderen Tagen jemals im Erdenleben verborgen gewesenen und darüber hinaus ebenso auch die äußeren Erdenleibsinnen unerkennbaren ewigen Geistesmenschen, die niemals der Erde körperlich verhaftet waren, auf Erden auch niemals verkörpert werden könnten, weil sie den Drang in die Materie in sich nicht bestimmend werden ließen. Obwohl ich von Anfang an immer wieder betonte, dass es sich bei diesen von mir vielfach erwähnten Relationen um rein seelische Gemeinsamkeit ewiger, Klammer auf, in dem, was an ihnen unvergänglich ist, bewusster Menschengeister, Klammer zu, im substanziellen ewigen Geiste handelt, musste ich es doch erleben, dass man aus meinen Worten den Schluss zog, es sei da von einer geheimen Gesellschaften ähnlichen irdischen Institution die Rede und bei meinem aus ewigem Geiste her rein geistig bestimmten Lehrwerk handle es sich um eine aus irdischer Quelle hervorgegangene oder gespeiste Lehre. Das war ein arger Irrtum. Wenn ich von meinen Brüdern im Geiste sprach, so hatte ich wahrhaftig nichts anderes im Sinn als der Gemeinsamkeit ewiger im Ewigen ein Bild zu schaffen. Wo ich aber den allbekannten rein symbolischen Terminus weiße Loge hinweisend gebrauchte, dort galt es ausschließlich, bestimmte törichte Meinungen zu berichtigen. Kategorisch strenge, unübertretbare geistige Gesetze, die mich aus meinem Ewigen her verpflichten, hätten allein schon alles, was hier an Irrigem so superklug vermutet wird, sachlich unmöglich gemacht. Mein sichtliches Wissen über viele symbolischer irdischer Lehrweise zugehörige Dinge aus längst vergangenen Zeiten stammt weder von Angehörigen heutiger geheimer Gesellschaften, die von alledem nur gar geringe Kenntnis haben, noch aus einer mir wahrhaftig nicht nötigen geheimen Literatur, zumeist lediglich fantastischer Erfindung, sondern ist auf rein geistige Art erlangt, wie das Allermeiste, was mir im Laufe meines Erdenlebens an ungewöhnlichem und nicht durch äußere Belehrung zu erfassendem bekannt worden ist. Ich habe an vielen Stellen meiner Schriften darauf verwiesen, dass uns Leuchtenden des Urlichtes zugänglich wird, was uns offenbar sein muss, und habe den zur Frage Berechtigten mehr als genug davon gesagt, wie solches Wissen durch Selbstverwandlung oder gesetzt es eigne sich zu solcher Aufnahme nicht, auch durch Übertragung erlangt werden kann. Die babylonische Sprachzerspleißung, die aller Erde Menschheit zeitliche Geißel ist, wird wirkungslos, wo Einsichten an sich ohne Worte vermittelbar sind, so dass sie naturnotwendig der, dem sie zuteil wurden, nachher in den Formen seiner Muttersprache sich und andern zu Verständnis bringt. Nicht anders sind auch viele Namen und Bezeichnungen in meinem geistigen Lehrwerk zu ihrer Gestaltung gekommen. Die Worte, auf die ich hier verweise, finden sich hauptsächlich, wo die gebrauchsgeläufige Sprache mir das Wortbild nicht gab, das ich brauchte, wollte ich auch nur annäherungsweise in dem verständlich sein, was zu berichten war. Wo es anging, waren bereits vorhandene Worte für philosophische oder religiöse Begriffe willkommene Hilfe, wie etwa, wenn auch in anderer Bedeutungsweise, in den Worten Ursein, Urwort und Urlicht, während für die Wirklichkeit der geistigen Artung, der ich zusammen mit denen zugehöre, die sich um ihrer Gleichartigkeit willen als gleichen Stammes aus dem Geiste geborene Brüder empfinden, kein Wort meiner Muttersprache gegeben war, so dass ich das, was in jedem aus uns das Wirkliche ausmacht, wie es von uns gemeinsam empfunden wird, nur mit den Worten leuchtender im Urlicht umschreiben konnte. Dass auch das Wort strahlender die gemeinte Wirklichkeit richtig bezeichnet haben würde und in der holländischen Ausgabe des Buches vom lebendigen Gott durchaus zu Recht gebraucht ist, sei für alle gesagt, die allzu sehr an Worten hängen, ohne zur Vorstellung dessen zu kommen, was das jeweilige Wort bezeichnen will. Denn alles geistige Leuchten ist eo ipso ein Strahlen. Man ist sehr weit davon entfernt, das ewige geistige Urgut in meinen Schriften aufnehmen zu können, wenn man das, was ich in freier Wortgestaltung der Aufnahme durch den Lesenden bereithalte, in der Art durchforscht, wie etwa die wissenschaftliche Darbietung eines Gelehrten oder gar eine theologische Abhandlung gelesen werden will. Wäre solches gewollt, so hätte man wahrlich aus dem ewigen Geiste hier einen Theologen oder prominenten Gelehrten mit der mir gewordenen Aufgabe betraut. Ich aber bin als Gestalter der Sprache ebenso wie als Darsteller von Werken der Linie und Farbe meiner irdischen Veranlagung nach durchaus von meiner künstlerischen Begabung her bestimmt, so dass alles, was durch mich seine Formung erhält, die Spuren dieser Naturveranlagung aufzeigen muss. Ich rede hier nicht von technischer Fertigkeit, die ich mir mühsam erwerben musste, oder gar genialischer Leichtigkeit des Gestaltens, die mir durchaus fremd ist, sondern lediglich von angestammtem Künstlertum der ganzen menschlichen Achtung, das auch bei gänzlichem Mangeln aller Gestaltungsfähigkeit irgendwie zum Ausdruck kommen müsste, wollte ich es auch noch so behutsam verbergen. Mir ist die Sprache somit keineswegs nur konventionelles Verständigungsmittel, sondern nach Maßgabe ihrer rein geistig gegebenen Formwerte ein Gestaltungsmaterial, das künstlerische Behandlung fordert, sei es auch keineswegs im Sinne des Poeten, wenn es dem Aufnehmenden darbieten soll, was es aus sich selber darzubieten hat, nach erfolgter Gestaltung. Das soll mit aller Eindeutigkeit besagen, dass in allem, was ich sprachlich gestalte, der Form die gleiche Bedeutung zukommt wie dem Inhalt. Man wird die Form erfühlen lernen müssen, wenn man ihren Inhalt aufnehmen will. Der Lesende wird also nicht damit anfangen dürfen, die von mir neu gebildeten Worte oder Wortverbindungen möglichst ein für allemal begrifflich starr definieren zu wollen, wie das wissenschaftlich üblich und wahrhaftig im Bereiche der Wissenschaft berechtigt ist. Denn bei mir ist das Wort überall in sich mit Leben erfüllte Wiedergabe einer Wirklichkeit, lebendig, beweglich in sich selbst, kein starres, wenn auch philologisch wertvolles Präparat. Will man beginnen, unter der Lupe zu sezieren, um ein solches daraus zu machen, dann wird man dem von mir belebten Wort das Leben nehmen. Ein lebloses Wort aber vermag kein Leben in den Bereichen der Seele zu erwecken, sondern zerstört alles Leben durch sein Leichengift. Worte, die ihr Leben verloren haben, lassen sich freilich sehr bequem handhaben, und es gibt nichts, was durch sie nicht zu beweisen wäre. Ich aber will nichts beweisen, sondern das lebende Wort sich selber aussprechen lassen. Wem es darum zu tun ist, das, was ich ihm geistig zu geben habe, wirklich aufzunehmen, dem wird zu raten sein, dass er sich, nachdem seine allererste Neugier befriedigt wurde, in die seelische Stimmung des ihm jeweils vorliegenden Buches einzufühlen suche. Diese Einfühlung kann öftere Lektüre notwendig machen, als vorher vermutet worden sein dürfte. Aber jedem neuen Einfühlungsversuch wird auch eine neue Vertiefung der eigenen Aufnahmefähigkeit antworten. Und zuletzt wird man gerade die vorher allenfalls nicht verstandenen Worte lieb gewinnen, weil man ihr Leben erfühlen lernte. Dann erst mag der so weit in das Buch Eingedrungene an die Befolgung der ihm von mir erteilten Ratschläge gehen. Es ist durchaus ernsthaft gemeint, wenn ich hier vergleichsweise dem Besitzer der von mir geschaffenen Bücher den Rat gebe, sich dem Einfühlen in ihre Stimmung in ganz ähnlicher Weise zu widmen, wie ein Kunstsammler sich in die von ihm erworbenen Gemälde versenkt, deren künstlerischen Werte er bis ins Tiefste erfassen möchte, ohne den Vergleich damit etwa zu Tode zu hetzen, darf dabei gesagt werden, dass schließlich mein ganzes geistiges Lehrwerk aus einer Reihe von künstlerisch gestalteten sprachlichen Wiedergaben meiner Einblicke in die Lebensbereiche der Seele und die Welten des ewigen, substanziellen Geistes besteht, so dass gewiss nur die innere Aufnahme erleichtert werden kann, wenn jedes Einzelstück als sprachliches Gemälde im Sinne einer Darstellung aufgefasst wird. Ich habe von Anfang an deutlich ausgesprochen, dass ich keinem Wort meine Formung gebe, ohne dabei in unbedingter Einigung mit meinen geistigen Brüdern zu sein. Die Art unserer Vereinigung ist leider durch keinerlei irdischen Vergleich dem irdischen Vorstellungsvermögen darzustellen, denn es handelt sich um seelische Verbindung individuell sehr verschiedener geistiger Wesenheiten, mögen sie noch im sterblichen Leibe dieser Erde leben wie ich oder ausschließlich in irdisch unsichtbarer Geistesgestaltung. Obwohl jeder für sich eine von allen anderen verschiedene Individualität bleibt, ist in seinem All-Ein-Sein jeder aus uns Leuchtenden im Urlicht mit jedem anderen auch im strengsten Sinne identisch. Die gegenseitige Mitteilungsmöglichkeit, über die wir aber in unserer individuellen Geistigkeit als hier distinkt unterschiedliche außerdem jederzeit verfügen können, darf man sich beileibe nicht als eine Art Telepathie vorstellen. Viel eher könnten die Radiowellen Vergleichsdienste leisten. Aber auch die hier allenfalls gesprächsweise dilettierend zulässigen Vergleiche können sehr leicht auf gänzlich abwegige Vorstellungspfade führen, denn auch diese unsere, wenn man so sagen will, private Kommunikation erfolgt ja ebenfalls in der Region des ewigen substanziellen Geistes und nicht etwa durch irgendwelche mysteriöse Kunststücke des leiblichen Gehirns oder okkulte Yogi-Praktiken. Auf gleiche geistige Art stehen wir auch in bestimmten Relationen zu einzelnen Menschen, die zwar nicht in gleicher geistiger Situation sind wie wir, also nicht leuchtende im Urlicht, aber in einer von Landschaft zu Landschaft verschiedenen religiös überlieferten Schulung eine geistige Wahrnehmungsfähigkeit erlangten, die solche Kommunikation ermöglicht. Diese wenigen leben in steter, allertiefster Unzugänglichkeit und Weltferne, aller Neugier absolut entrückt. Wir sind Menschen des um sich selber wissenden, ewigen, substanziellen Geistes. Keiner aus uns duldet irgendwelchen seiner Persönlichkeit geltenden Kult oder erstrebt für sich irdische Ehren. Es leben zwar zu jeder Zeit einige aus uns, auch gleichzeitig das Leben des Menschen irdischer Bindung, aber die Natur lässt Ausnahmen unserer Art jeweils nur in verschwindender Anzahl zu. Allen anderen Erdgebundenen ist es während ihres Erdendaseins unmöglich, zugleich in den reichen, substanziellen, realen, ewigen Geistes bewusst zu sein. Keine Macht des Himmels und der Erde vermag hier etwas zu ändern. Jeder Versuch, anderes zu erreichen, schafft nur Selbsttäuschung. Dass man als substanziell geistiger, ewig im Urlichte leuchtender, dann glücklich ins Erdenleben eingewohnt, von diesen Dingen vorerst gehirnlich irdisch noch nichts weiß und einstweilen nur der Erde gehören möchte, sei immerhin nochmals erwähnt, obwohl es vielen meiner Schriften leicht schon zu entnehmen ist. Es kostet harte Jahre, bis der Irdische dem Ewigen gehorsam wird. Das mit diesen Worten gemeinte bezieht sich auf die rein geistigen Tatsachen, die erfüllt sein müssen. Soll ein hier auf Erden in sein irdisches Dasein gebundener, leuchtender des Urlichtes, seine ihm gestellte Erdenaufgabe zur Lösung bringen. Diese Aufgabe wird ihm klar und deutlich im normalen Erdenleben durch seine geistgeeinten Brüder zu Bewusstsein gebracht, nicht etwa auf mysteriöse Weise zuteil. Er ist irdisch vor allem da, um seinen zeitlichen Mitmenschen, die dem geistigen Erwachen nahe sind, zu diesem Erwachen können zu verhelfen und ihnen durch seine geistige Hilfe nahe zu bringen, was sie dabei bedürfen. Es ist aber eine Torheit, etwa zu glauben, ein Leuchtender des Urlichtes müsse das, was er seinen Mitmenschen bringt, notwendigerweise allen bringen. Das wäre nicht nur unmöglich, so wie man ja auch nicht alle wirklich lieben kann, sondern auch, wenn es möglich wäre, für unzählige, die noch nicht dem Erwachen nahe sind, durchaus schädlich. Es ist aber dafür gesorgt, dass der jeweilige Weckrufer und Helfer beim geistigen Erwachen nur von denen erkannt und verstanden wird, die ihn bereits brauchen. Allen anderen bleibt er in all seinem Rufen unverständlich, oder sie können in ihm nur einen unerwünschten Störer ihrer Tagesträume gewahren. Das ist so, seit diese Erde den Menschen aufnahm, und wird niemals anders sein, solange der Mensch noch auf Erden im Tiere sich selbst zu erleben vermeint. Nur um der Relationen zu den ihn brauchenden zeitlichen und späteren Mitmenschen willen, wird zu seiner ihm vorbehaltenen Zeit, dem Leuchtenden des Urlichtes, ein ihm zubestimmter irdischer, als bereits vor unfassbaren Zeiten ihm verpflichteter und vereinigter, geboren. Die erste und dringlichste Notwendigkeit ist sodann, dass der im Urlicht Leuchtende den Irdischen, dem er sich vereinigt findet, allmählich fähig macht, ihn in das erdenhafte Bewusstsein aufzunehmen. Die verschiedenartigen äußeren Lebensumstände, die dazu vorbereiten, sind zuweilen von außen her gesehen scheinbar eher Hindernisse und gewiss nicht immer so geartet, dass man eine geistige Leitung aus der Ewigkeit in ihnen vermuten möchte. Dennoch lässt sich nichts aus dem vorbereitenden Leben des dem Leuchtenden im Urlicht geeinten Irdischen entfernen, wenn er zu dem haarscharf geschliffenen universalen Werkzeug werden soll, dessen der Leuchtende zur Erfüllung seiner irdischen Aufgabe bedarf, da er Former sein muss im Dienste des hohen geistigen Domes, den seine Mitbrüder im ewigen Bauen als unvergängliches Denkmal des zeitlichen Erdenmenschen. Auch während dieser Vorbereitungszeit schon weiß der ewige Leuchtende des Urlichtes bereits, sich seines irdischen Werkzeuges zu bedienen, allein die vollendete Brauchbarkeit erlangt es erst dann für ihn, wenn es endlich zweckentsprechend scharf geschliffen ist und keinerlei Scharte mehr in seiner Schneidefläche aufweist. Wie aber auch der härteste und aufs schärfste geschliffene Stahl beim Gebrauch eines Werkzeuges mit der Zeit stumpf wird, so dass er neue Härtung und neues Schleifen braucht, soll er dem Meister der Kunst bildnerischer Formung weiter dienen können, so muss auch der Irdische immer wieder von Neuem als Werkzeug, das geistigem Wirken dienen soll, gehärtet und geschliffen werden. An Gelegenheiten, sich Scharten zu holen, fehlt es bei diesem Wirken wahrhaftig nicht. Doch das Bild soll hier abgeschlossen sein, mit der trockenen Feststellung, dass es ganz gewiss keine irdische Bevorzugung bedeutet, als ein erdenmenschliches, dem Leuchtenden im Urlicht in sich geeint zu sehen. Es ist dem irdischen Menschen vielmehr harte, unabwendbar im Ewigen begründete Pflicht, auf sich selbst für immer zu verzichten, um sich allein im Bewusstsein des im Urlichte Leuchtenden fortan zu erleben, ganz gleich, welche Ambitionen der Erdenmensch für die Dauer seines irdischen Lebens gehegt haben mochte. Aus selbsteigener Gesetzlichkeit im substanziellen Geiste war vor irdisch unvorstellbarer Zeit geistig bestimmt, dass in diesen heutigen Erdentagen der Leuchtende im Urlicht in einem Menschen erscheinen müsse, der mit der Mentalität des Europäers vertraut sei von Jugend auf. Meine wahrhaftigen, mit mir gleichzeitig auf dieser Erde sichtbar lebenden geistigen Brüder im ewigen Urlicht tragen nicht den Auftrag, sich in ihren asiatischen Muttersprachen dem Westen mitzuteilen, ganz abgesehen davon, dass solches Begehren an sie ihnen als wunderliche Anforderung erscheinen müsste, da sie eben in der Mentalität des nicht-europäisierten echten Asiaten leben. Es sind aber so mysteriöse, tolle und abgrundtief unsinnige Meinungen über uns Leuchtende des Urlichtes, willkürlich als weiße Loge bezeichnet, in der Welt des Westens und selbst unter manchen fantastischen Orientalen ausgestreut worden, dass nur ein Leuchtender, der als irdischer Mensch dem europäischen Kulturkreis angehört und um alles das weiß, was hier westlichem Wissen wichtig zu wissen ist, die so dringend notwendige Scheidung aller der Wahrheit entsprechenden von notorisch irrigen Vorstellungen vornehmen konnte. Außerdem ist diese heutige Zeit wahrhaftig dazu reif geworden, wieder eine Stimme zu vernehmen, die nicht ihre gedanklichen Spekulationen vorbringt, sondern aus ewiger Erkenntnis zu sprechen berechtigt ist. Die Wahrheit wollte ihr Wort und dieses Wortes Sprecher war schon bestimmt, ehe der Weltkörper wurde, auf dem es zu der ihm angeordneten Zeit gesprochen werden musste. Was ihr noch nicht aus euch selber wollt, kann auch ich euch freilich nicht sagen, aber ich kann jedem hilfebedürftigen geistig helfen, der schon in sich erkannte, dass er dessen bedürfe, was ich ihm zu bringen habe. Ich bin nicht der Einzige, der aus ewiger Kraft euch zu helfen vermag, aber der Einzige heute hier auf Erden, in der Welt lebende Erdenmensch, der als Verbindendes zwischen zeitlich Vergänglichem und Ewigem im Dasein ist. All mein geistiges Tun, das nicht etwa aus irgendwelchen okkultistischen oder sonstigen mysteriösen Praktiken besteht, sondern ausschließlich im ewigen Geiste erfolgt, indem ich auch zu Lebzeiten meines mir geborenen irdischen Körpers immer da bewusst und tätig bin, hat vor allem das primäre Ziel, überall, wo das vonnöten ist, diese in mir bestehende Verbindung anderen als Brücke darzubieten und ihnen aus ihrem eigenen geistigen Allerinnersten her das Überschreiten dieser Brücke zu ermöglichen. Das geht jedoch ebenso die mit mir gleichzeitig auf Erden lebenden, wie die weiterhin kommenden und die bereits Abgeschiedenen an, betrifft aber keinen, der diese durch mich mögliche Hilfe nicht will, denn Geistiges drängt sich keiner Seele auf, sondern ist nur in gänzlicher Freiwilligkeit aufnehmbar. Ich kann und will keinen gegen seinen Willen in das Bewusstsein des ewigen substanziellen Geistes aufnehmen, indem jeder, auch der seines geistigen Unbewusste, seinen letzten Lebensgrund hat. Ganz ohne mein Zutun scheidet sich, was zu mir gehört, von allem, was meine geistige Hilfe auch in Äonen noch nicht aufzunehmen vermag. Ich selber richte nicht, aber mein bloßes Dasein in dieser irdischen Sinnenwelt hat jeden durch die Art, wie er sich selber mir gegenüber zu verhalten weiß, die Möglichkeit geschaffen, sich selbst sein Urteil zu sprechen. In meiner Verkündung durch das Wort der Sprache hebe ich jedoch keineswegs auf, was vor meiner Erdenzeit jemals durch Menschenmund aus dem ewigen Geiste gesprochen wurde. Ich weiß nur darum, wie man es meistens missverstand, und zeige in meinen Lehrworten auf, wie es in Wahrheit zu verstehen ist, als der Einzige, der in dieser Zeit in der Welt lebt und noch dazu westlichem Empfinden vertraut, aus denen, die allein hier berichtigen können. Vielleicht aber könnte jetzt einer auch noch fragen, wie denn die geistigen Relationen beschaffen seien, in denen ich zu meinen gleichzeitigen Mitmenschen im äußeren gesellschaftlichen Leben des irdischen Alltags stehe. Darauf aber ist kaum viel anderes zu sagen, als dass naturgemäß auch der irdische Außenmensch an mir immer unfraglich durch meine geistig substanzielle Wesensart bestimmt ist. Diese meine allerinnerst gegebene geistige Sonderart ist aber, so diskret und distinkt in sich mit ihrer eigenen Sphäre wesenhaft identisch, dass es ihr ganz unmöglich wäre, sich in den Formen des äußeren irdischen Alltags gleichsam reproduzieren zu wollen, gesetzt ein zugleich im irdischen wie in seinem ewigen bewusster Geistesmensch könnte so etwas erstreben. Wo ich geistig zu helfen vermag, dort bedarf es keiner äußeren Geste, die mich vielmehr nur an meinem Helfen hindern würde. Alle äußere Geste ist ja nur Scheinbild geistigen Geschehens und vornehmlich dort im Gebrauch, wo solche selbst nicht in Wirklichkeit verursacht werden kann. Der Stil meines äußeren Alltagslebens ist darum auch durchaus verschieden von dem Lebensstil, den würdegierige, selbstbetonungslüsterne Menschen sich gerne zu schaffen trachten, um ihre Durchdrungenheit von dem hohen Erdenwert ihres Daseins sich selber und anderen gegenüber stets wirksam erhalten zu können. Jegliche Art der Selbstbetonung im äußeren Leben ist mir derart fremd und fern, dass ich alle, die bei mir feierliches Gehaben voraussetzen, schwer enttäuschen müsste. Nichts ist mir lächerlicher als betonte Würde. Wie sollte ich gar selbst mich derart entwürdigen wollen? Wirkliche Würde stellt sich niemals zur Schau, und niemals fand man einen Menschen, der im ewigen Geiste lebte, aber zugleich Sorge darum trug, wie er sich wohl wirkungsvoll in Szene zu setzen vermöchte. Ich bin für jeden der mit mir Lebenden, mag er um meine Relationen zum ewigen Wissen oder nicht, ein irdischer Mit- und Nebenmensch, der noch keinerlei Weihrauch für sich Verlangen trägt. Wohl aber sehe ich mich in meinem Außenleben stets mit Freude unbefangener, herzlicher, wahrhaft echter, humordurchdrängter und wirklich freier Natürlichkeit gegenüber, die ja allein schon stets gute Lebens- und Umgangsformen schafft, mögen sie sich auch noch so einfach äußern. Es ist mir in dieser Hinsicht noch zu allen Zeiten meines Erdendaseins entschieden wichtiger, im Interesse meines Nebenmenschen gewesen, dass er auf gute Manieren und wohlangemessene Leibespflege hielt, als dass er möglicherweise wie ein Lexikon der Mystik und des Okkultismus über vermeintlich Geistiges zu orakeln wusste. Was aber äußere Fragen um wirklich geistige Dinge angeht, so habe ich alles, was ich an Antwort aus dem Geiste zu geben vermag, in meinen Schriften so weitreichend dargeboten, dass ich mich mit wahrlich gutem Recht für immer davor bewahrt sehen will, mich selbst zitieren zu müssen. Nimm und lies.